Bonsoir et bienvenue dans notre cher petit podcast Paris an der Spree. Willkommen, sei gegrüßt.
Schönen guten Tag. Ja, das war aber ein sehr schöner französischer Einstieg heute.
Ja.
Bonsoir heißt nochmal für alle. Wir wollen ja hier so ein bisschen das Pons Wörterbuch der Podcast-Szene sein. Bonsoir, übersetzt bitte einmal ganz kurz.
Guten Abend.
Was hast du danach noch gesagt? Das kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Bonsoir et bienvenue. Also,
ach so.
Guten Abend und willkommen. Voilà.
Zum bunten Blumenstrauß der Unterhaltung.
Und dann sei gegrüßt.
Ja. Sehr gut. Ja, sehr gut. Das sei gegrüßt habe ich noch gerade so verstanden. Das habe ich gerade noch so hingekriegt. Matze, wie geht's dir erstmal? Was treibst du so den ganzen Tag, außer irgendwie Corona-Tests kaufen und Shopping-Termine buchen online?
Ja, mir geht's gut. Danke. Also ich mache auch nicht viel mehr als Homeoffice, aber letztes Mal habe ich einen Kumpel, der mir angerufen hat,
ja?
Und mir gesagt, ey, natürlich, ich komme gerade zurück von meinen Click-and-Collect-Abholungen da beim ein großes
Elektrofachhandeln.
Genau. Ich habe 3-4 Laptops gekauft, dann um für also meine Stimme für euch abzugeben.
Ach, sehr gut, für den deutschen Podcastpreis.
Hat genau. Er,
sehr gut, mehrere Rechner gekauft, verschiedene IP-Adressen angespielt, ne, damit er uns viele Stimmen geben kann. Und wir freuen uns natürlich auch über jede weitere Stimme, die den Weg zur Abstimmung findet. Wir haben auch schon ganz viel Feedback von euch, von den ZuhörerInnen da draußen bekommen, die schon fleißig für uns abgestimmt haben. Also bitte gerne weitermachen. Die Links findet ihr übrigens, um gleich mal Werbung am Anfang zu machen, finde ich voll gut irgendwie.
Könnt ihr auch mit den Normen machen.
Die Links findet ihr auf allen unseren sozialen Medien, Kanälen, die es so gibt. Instagram, Facebook, TikTok, selbst bei YouTube. Und bei, was haben wir noch? Wir haben alles. Keine
haben
Ahnung.
Wir Twitter?
Wir haben kein Twitter tatsächlich.
Siehste.
Aber ist Twitter nicht eher auf einen absteigenden? Ist ja auch wurscht. Jedenfalls
Clubhouse.
Clubhouse. Auf jeden Fall freuen wir uns über jede weitere Stimme von euch da draußen sehr. So, Mathieu, wir müssen mal ganz kurz zum Einstieg uns mal kurz zeitlich orientieren. Wir haben jetzt Mitte April. Und wir haben über eine Sache tatsächlich noch nie gesprochen. Weil wir einfach noch keinen April zusammen erlebt haben in diesem Podcast. Das war nicht schlecht. Egal. Es war der 1. April letztens. Und der 1. April, da macht man in Deutschland ja immer so, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, aber in vielen anderen Ländern vielleicht auch, spielt man sich ja immer gerne mal so kleine Streiche, ne? Oder es gibt im Internet jetzt gerade sehr beliebt, dass man sich lustige Fake News ausdenkt, die natürlich bei weitem nicht stimmen können, um die Leute so ein bisschen zu verkackeiern an der Stelle. Gibt es denn sowas in Frankreich auch? Macht ihr auch so einen Spaß am 1. April?
Genau, also unsere April heißt Poisson d'Avril, also April ist Fisch.
Aprilfisch?
Ja, der Fisch von April. Also es ist gebunden mit Karfreitag, wo man dann theoretisch dann
ach, Fisch ist?
Essen
okay,
sollten. Ja. Also gehe ich davon aus, ich habe das
nicht. Ja, voll gut. Nein, das ist natürlich faktisch wieder tief recherchiert von uns. Es ist jetzt ein Fakt, was Mathieu erzählt. Punkt.
Aber jetzt, wir machen auch solche Witze und so weiter, aber der Grundidee ist jetzt in Schulhof oder so, dass du jetzt selbst so ein Fisch malt und dann
ausschneidest?
Ausschneidest.
Okay.
Und die Idee ist dann, dass ohne das deine Opfer sich merkt, dass du das in seinen Rücken klebt, dann quasi, dass er den ganzen Tag damit rumläuft oder
ach,
so.
Sehr gut, sehr gut. Schön, das ist aber auch eine süße Idee.
Oder?
Also ja, finde ich fast ein bisschen witziger als das, was wir in Deutschland machen, wo echt so unglaublich durchschaubare Gags im Internet gemacht werden, von wegen, keine Ahnung, beim Fußball ist immer super beliebt, wer wechselt von welchem Verein zu welchem Verein, ne, wo man immer so denkt, ja.
Natürlich.
Sehr unrealistisch. Aber sehr gut. Und das leitet uns so ein bisschen zu dem großen, großen, großen Thema heute.
Wir wurden inspiriert.
Wir wurden inspiriert. Heute wird's komisch. Ausnahmsweise wird's mal lustig. Ja, wir geben uns heute Mühe, nach 20 Folgen endlich mal was Lustiges zu fabrizieren. Nein, nicht nur lustig, wir werden natürlich auch sachlich, korrekt, fachlich, richtig, ja, wie man das von uns gewohnt ist. Ja, wir sind ja auch ein kleiner Studentenpodcast. Sehr viele Studentinnen hören uns da draußen zu, glaube ich. Und die können jetzt für die Masterarbeit einfach ein bisschen was mitnehmen, wenn sie die über die Komik schreiben wollen. Ne? Mal jetzt erstmal ganz kurz zum Anfang. Sind die Franzosen eigentlich witzig?
Na ja, klar.
Okay, woran machst du das fest? Weil manchmal kommt so bei uns in Deutschland, wenn wir jetzt über unsere typischen Stereotypen sprechen, kommt schon so ein bisschen bei uns an, dass ihr eigentlich ein ziemlich griesgrämiges Völkchen seid.
Mhm.
Stimmt das also nicht? Ihr seid also ein sehr lustiges Völkchen.
Naja, was meinst du genau mit griesgrämiges?
Naja, griesgrämig halt. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Wie sagt man denn dazu? So ein bisschen Also könnt ihr über euch selber lachen zum Beispiel? Das finde ich immer wichtig, ne? Also ich zum Beispiel bin ein Typ, der kann sehr gut über sich selber lachen. Können das die Franzosen auch?
Puh, also ich würde das nicht pauschalisieren, muss ich ehrlich sagen nochmal.
Schade, kannst du über dich selber lachen?
Ja, 70%.
So 70% kann ich auch über mich selber lachen.
Nee, ich glaube, es gibt immer einen Teil, wo man, also ich lache über mich, was ich schlecht gemacht habe und so weiter, aber ich mag nicht in dieser Stelle zu sein. Ja, also okay. Ich kann das machen, aber ist okay.
Es ist okay.
Über die anderen.
Ja gut, ich lache auch lieber über die anderen, aber ich kann auch sehr gut über mich selber lachen.
Nee, es passt. Also es ist Mama. Ich glaube wirklich, also um Grundantwort zu haben, also jetzt für die Franzosen stellen wir uns eher die Deutschen mit gar keinen Humor vor.
Oh.
Genau, also es ist wirklich so, letztes Mal gab es so, also ich, als vorher, dass ich Deutschland, Frankreich verlasse, gab es so ein Ding online, so, wo du siehst Angela Merkel, die jetzt dann ein ganz leichtes Lachen macht, weil so wirklich
okay,
so,
ja?
So
ganz leichtes Lächeln, ja?
Ja, genau, richtig. Ja, und es war so, das wurde jetzt umgeformt in so ein PowerPoint, so, wie könnte man der deutsche Humor verbessern oder so. Das war so wirklich so ein in diese Richtung.
Ist der französische Humor sehr politisch angehaucht? Also steht hier sehr auf Polit-Humor?
Ja, also auf jeden Fall. Also, da, also viele große Humoristen, also wirklich so One-Man-Show und so weiter, haben viel mit diesem Thema zu tun.
Okay.
Ja? Es gibt andere Teile. Ja, klar. Also es gibt Leute, die jetzt wie in Deutschland dann immer...
Logisch, ich wollte gerade sagen, das ist ja bei uns nicht anders. Also bei uns gibt es auch sehr erfolgreiche Formate, gerade im Fernsehen, die sehr polit-satirische Sachen machen, aber natürlich wird auch über viel banalere Sachen gelacht.
Genau.
Logisch.
Ja.
Ne, deswegen kann man es wahrscheinlich nicht so pauschalisieren, weil ich habe das nämlich bloß im Internet gelesen, im Zuge dieser Recherche, dass es gibt wohl einen französischen Komiker, der sehr beißenden politischen Humor macht.
Mhm.
Ja, du korrigierst mich natürlich in der Aussprache jetzt gleich. Stéphane Guillon. Guillon?
Genau.
Also ich fand das aber schon gar nicht so schlecht. Das war gar nicht so schlecht von mir. Und der hat sogar Nicolas Sarkozy jetzt gegen sich aufgebracht.
Ja.
Tatsächlich. Kennst du die Geschichte?
Ja, kenne ich tatsächlich. Also, aber das ist interessant, weil das ist schon ziemlich alt, ne? Also das jetzt
ja, gut, ja.
2010, ja. So würde ich sagen. Damals war Stéphane Guillon sehr viel vor der Szene. Er war auf der vierte Sender in Frankreich.
Ah, okay.
Er hat so jeden Woche oder jeden Tag sogar so eine Pamphlet oder ein Papier gemacht über einen Gast. Und dann hat er auch so wirklich dann eine One-Man-Show gemacht. So, er war ein kleiner Komiker initial und dann ist er sehr schnell sehr groß geworden.
Mhm.
Jetzt hören wir der viel weniger. Ja, weniger. Aber damals gab es eine große Geschichte, über was er gesagt hatte, über Nicolas Sarkozy. Der ganzen genaue Inhalt habe ich nicht im Kopf.
Ja, okay, aber
ich weiß schon, dass es jetzt weit ging, weil es war wirklich über seine Person und wer er ist und nicht nur, was er repräsentiert.
Mhm.
Und deswegen ist es schwierig geworden. Aber wichtig, also, es gab auch das, also jetzt ist sehr neu, also so aktuell, aber es gab schon viel früher sehr viele Politiker, Komiker, die involviert waren in Politik.
Selbst aktiv waren in der Politik,
meinst
du? Ja,
also oder die jetzt geworden sind oder die eine sehr krasse, also starke Volksstimme gaben. Also zum Beispiel, es gibt Coluche. Coluche war ein Humoristen in die 70er, 80er, glaube ich, eher 80er. Und der hat sich sogar beworben, um Präsident zu werden. Und das Problem, also er ist zurückgetreten vor dem Wahl. Es gibt immer super viel Geschichte, dass er jetzt verpflichtet würde oder irgendwie gab es Druck irgendwo. Das wissen wir nicht, aber irgendwie ist es komisch, weil er hat gesagt, ich werde mich bewerben, weil es geht nicht so, wie es weitergeht.
Ach, okay.
Und plötzlich waren die Franzosen also die wollten, die haben alle Umfrage gemacht, die Leute haben gesagt, wir werden für ihn wählen und so weiter und jetzt, das ist ein verrücktes Moment in Frankreich gewesen, wo die Leute gedacht haben, es kann nicht ein Komiker einfach so Präsident werden.
Also das haben wir ja in Amerika gesehen, dass das nicht so gut ist, wenn man die Komiker da irgendwie ins höchste politische Amt wählt.
Ist immer kompliziert.
Ist immer schwierig.
Kompliziert. und das war echt ein großes Thema. Dann am Ende hat er das nicht gemacht. Aber dieses Mann zum Beispiel ist dann der Ursprung von einer krasses Gründung von einem Restaurant, der Resto du Coeur.
Okay.
Also das Herzenrestaurant. Und da sind jetzt, die organisieren jedes Jahr so Restaurant für Obdachlose oder für Leute, die jetzt kein Geld haben.
Sehr gut.
Und das ist ein riesen.
Also ein großes soziales Projekt sozusagen, ja, ja. Was er da unterstützt.
Jedes Jahr gibt es krasse Konzerte, die haben ein CD. Alle Leute, also wirklich viele Leute, die bekannt sind, haben sich dann gesammelt um dieses Coluche herum.
Ja.
Er ist gestorben jetzt, schon ein paar Jahre her. Motorradunfall, ja, da gab es auch wieder die Thema, ist es wirklich ein Unfall oder wurde er umgebracht und so weiter. Das ist schon, also dieses Gewicht hat dieses Comic in Politik insgesamt. Mhm. Also das ist schon immer ein Thema, der seit vielen Jahren drin war.
Ja, okay.
Genau.
Sehr schön, sehr schön. So, da wir heute so ein bisschen über die komischen Dinge sprechen wollen, ja, also etwas, das uns zum Lachen bringt. Hattest du in deiner Jugend oder in deiner früheren Kindheit irgendwie einen Film oder ähnliches, wo du heute noch tatsächlich einschalten würdest und immer noch genauso, wenn nicht sogar mehr lachen würdest als früher?
Also gab es auf jeden Fall. Gibt es.
Jetzt die Frage, kenne ich den überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Habe ich mir
jetzt sag mal, los komm, jetzt sag, also, dann hau mal raus.
Einen, den ich als Kind super oft gesehen habe, ist Rabbi Jacob. Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland bekannt ist.
Warte mal, ich guck mal nebenbei rein
ja.
in meinen durchsichtigen Computer hier. Rabbi Jacob, oh Gott, nee, das sagt mir gar nichts. Die Abenteuer des Rabbi Jacob heißt es.
Genau, richtig. Ja.
Das haben wir in Französisch übrigens auch. Ja, das war ganz schlau von mir.
Ist genau so.
Kannst du kurz abreißen, um was es da geht oder wie das funktioniert?
Also, wir können jetzt sofort das Thema abklären.
Welches?
Der Hauptdarsteller.
Ja, ist Louis de Funès.
Genau. Nur er heißt nicht so. Er heißt
Wieso?
Louis de Funès.
Louis de Funès.
Du musst ja. Nee, noch nicht ganz. Was? Ich muss das fast auf Deutsch sagen.
Weil ich muss kurz Sprachübung machen.
A-E-I-O-O.
A-E-I-O-O. So. Louis de Funès.
Nee.
Ach,
Louis de Funès.
Louis de Funès.
Ja, voilà.
Ah, voilà. Das werde ich mir aber im Leben nicht merken, weil wir dusseligen Deutschen haben immer Louis de Funès gesagt.
Ja, aber guck mal, das ist einfach der letzte Wort, so auf Deutsch. Statt Funès sagst du Funès, aber...
Funès, okay.
So mit einem S am Ende.
Gut, dann hätten wir das ja auch schon abgeklärt. Und der spielt da tatsächlich beim Abenteuer Rabbi Jacob die Hauptrolle.
Ist, ja, es ist jetzt eigentlich um...
Ich
muss reden. Es geht um der Verstand von Franzosen, von älterer Generation gegenüber Ausländer oder also gegenüber Religionen, die vielleicht nicht die größte Mehrheit im Land haben. Also jetzt in dem Fall Rabbi Jacob, weil es keine, also Louis de Funès spielt keine Juden drin, aber muss diese Rolle annehmen, um sein Leben zu retten.
Ach so, okay.
Und wird dann eigentlich krass empfangen von dem ganzen Kommunität. Und darum geht das, wie er seine Meinung ändert.
Sehr gut.
Und es ist sehr, sehr lustig gemacht. Fand ich lustig. Es ist übertrieben, es ist sein Style, ne? Also als Kind.
Ja,
war ich
aber
toll.
Natürlich. Bei meinem Beispiel zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist Police Academy.
Nee, kenne ich tatsächlich nicht, ne?
Kennst du leider nicht? Überragender. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, gab es dann 7 Teile davon.
Mhm.
Ne? Der erste ist sicherlich der bekannteste. Wurde auch vor meiner Geburt, glaube ich, schon gedreht, also irgendwann in den 80ern.
Okay.
Geht letztendlich um eine Polizeiakademie, wo natürlich Hinz und Kunze irgendwie hinkommt, um sich zum Polizisten ausbilden zu lassen. Und wovon das Ding halt gelebt hat, waren halt einfach die unterschiedlichen Charaktere, die du hattest, ne? Die Gesamtstory dann letztendlich gebildet haben. Aber es gab zum Beispiel immer einen, ich sag mal, der Hauptdarsteller Steve Guttenberg, der hat den Mahoney gespielt. Das war halt so ein bisschen der Frauenschwarm und so ein bisschen. Mhm. Im ersten Teil hat er eigentlich so, also ist für ihn eine gerichtliche Auflage, an der Polizeiakademie teilzunehmen, bevor er in den Knast geht. Ja, weil wenn er das besteht, dann ist alles gut, dann muss er nicht in den Knast, dann ist er so resozialisiert, sage ich in dem Sinne. Und er versucht eigentlich im ersten Teil die ganze Zeit von der Polizeiakademie zu fliegen. Aber es gibt einen krassen Deal im Hintergrund, von dem man nichts weiß, dass er auf keinen Fall fliegen wird. So, und er versucht immer sein Bestes da irgendwie rauszufliegen. Dann gibt es einen, der ist 2 Meter groß und kann Autos hochheben. Und ein sehr bekannter Stand-Up-Comedian in Amerika, Michael Winslow.
Mhm.
Und deswegen alleine musst du dir diesen Film angucken. Das ist ein Typ, also der auch an dieser Polizeiakademie dann aufgenommen wird. Der kann jegliche Geräusche nachmachen. So, und der ist auch wirklich in allen 7 Teilen dabei. Zum Beispiel Mahoney steigt ab dem 4. Teil aus, da ist dann ab dem 5. irgendein anderer... schon mal scheiße. Mhm. Deswegen Teil 1 bis 4 ist eigentlich ganz gut. Und Michael Winslow spielt aber in allen Teilen mit und der Typ kann Geräusche nachmachen. Und ich habe wirklich mein Leben lang gedacht, dass der, dass das irgendwie am Computer gemacht wurde oder so, ne, diese Geräusche, weil die viel zu real klangen. Und dann war der Typ aber irgendwann mal bei TV Total zu Gast, bei Stefan Raab, der Schauspieler. Und der kann diese Geräusche wirklich, was ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gedacht hätte. Ja, aber ein sehr witziger Mehrteiler sozusagen. Die werden natürlich im ersten Teil schließen sie natürlich alle die Akademie ab, im zweiten Teil sind sie dann selber Ausbilder und so weiter und so fort. Okay. Irgendwann gibt es dann im vierten Teil, glaube ich, war das Bürger gehen auf Patrouille. Ja, da werden dann so Bürger von der Straße reingeholt und werden an die Hand von einem Polizisten gesetzt und dann werden die auch so kleinkriminelle Fälle lösen zusammen. Okay. Sehr witzig. Können wir ja mal einen kleinen Filmabend machen.
Das müssen wir machen.
Wir gucken also Police Academy.
Ja.
Und wir gucken den Rabbi.
Genau, der Rabbi Jakob. Also es gab andere bei mir, ich habe mir, das ist ein Film, das man auf Deutsch finden kann.
Wenn es danach geht, habe ich auch mehrere Filme an sich, Aber ich habe jetzt mal so irgendwie das Highlight genommen, wo ich tatsächlich das auch mehrfach geguckt habe, mehrfach gesuchtet habe und jeden Dialog auswendig kann.
Ja, okay, jetzt.
Ja, also, deswegen ist es bei mir Police Academy. Ich habe damals auch zum Beispiel den ersten Teil Scary Movie, habe ich total abgefeiert.
Okay, ja, also ich...
Das war so, weil das war irgendwas Neues, ne? Die haben halt so Horrorfilme genommen und haben es halt auf die Spitze getrieben und ins Lächerliche gezogen und so weiter und so fort. Das war schon witzig. Ja, so, das gab es zu dem Zeitpunkt halt einfach noch nicht. Mhm. Hat mich auch total abgeholt damals.
Ja, finde ich cool.
So, und jetzt müssen wir mal gucken hier in unseren geliebten Ländervergleich Deutschland und Frankreich. Ne? Absolute Komiker-Legenden. Da müssen wir mal sprechen. Da müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht gegenseitig kennen.
Ja.
Soll ich mal anfangen?
Bitte.
Also den ersten tipp ich, verwette ich meinen Arsch drauf, dass du den kennst. Mhm. Das ist nämlich Loriot.
Ja.
Ja. Ja, ja, kenn ich. Finde ich gut.
Ich will einfach mal hier sitzen.
Ja, siehst du? Ja, nein, sehr gut. Also der ist auf jeden Fall einer, ich sag mal, der Legenden sozusagen. Ja. Ne? Im selben Atemzug musst du dann noch eins, ja.
Ich muss was sagen.
Ja, sag mal was.
Ja, weil das ist ein wichtiger Teil. Loriot kenne ich, weil jetzt, also der Name kenne ich. Ich kannte nicht viel. Und an dieser Stelle würde ich diesen Moment nützen, um jetzt meine Schwiegervater zu feiern.
Ah!
Weil, also er hat mir schon öfter gesagt, ja, du sprichst öfters von deiner Schwiegermutter, aber von mir.
Aber nie über Schwiegervater.
Und jetzt, letztes Wochenende hat er mir tatsächlich ein Video von Loriot gezeigt. Jetzt, ich will einfach nur hier sitzen.
Ja.
Und daher dann schöne Gruß und danke für diesen ganzen Wissensbeitrag.
Sehr gut. Liebe Grüße, auch von mir. Ja, sehr gut, Loriot. Die wichtigste Anekdote von Loriot ist, die sich über die Jahre immer durchzieht, ist, dass die Nudel aus dem Nudelsketch, ich weiß nicht, ob du die kennst, eigentlich ein Papierröllchen ist. So haben wir das an der Stelle auch mal erklärt. Viele haben sich mal gefragt, was ist das? Es gibt so einen Gag, wo ihm ständig eine Nudel hier irgendwo hängt, egal was er macht, so im Restaurant, in so einer Restaurantszene. Sehr bekannt. Ich schicke dir einen Link.
dann brauchen wir nicht einen Abend dafür zu machen.
Ja, und im selben Atemzug kann man natürlich auch Heinz Erhardt irgendwie dazuzählen und keine Ahnung, falls euch noch mehr einfällt, schickt uns gerne eine DM. aber da gibt es genug Legenden. Auf französischer Seite, was haben wir denn da für Komiker-Legenden zu sitzen?
Ja, also es gab schon mehrere. Also jetzt, wenn Frankreich.
Na, zähl mal auf, vielleicht kenne ich sogar
einen. Naja. Nee, also jetzt. Jetzt der erste, zum Beispiel Coluche, habe ich davon geredet für dieses politische Teil.
Ah ja, stimmt, genau. Ja, nee, genau. Den kannte ich tatsächlich noch nicht.
Es gibt jetzt eher von unserer Zeit jetzt aus, zum Beispiel das Gad Elmaleh.
Okay, kenn ich
also der auch. Ist auch in die internationale Branche gegangen, aber eher so Kanada, Amerika und so weiter. Also
ach, echt,
Frage, ja? Er hat es auch jetzt geschafft, da in diese Richtung zu gehen. Ich glaube nicht, dass er jetzt krasses. Durchbrennen dort, aber trotzdem.
Aber kannst du kurz erläutern, was der für einen Humor hat?
Ja, er ist eher derjenige, der, also er ist jetzt Franzose, kommt, glaube ich, aus Marokko initial und beschreibt eigentlich einfach sein Leben oder, also am Anfang hat er viel Rolle gespielt.
Ah, okay.
Also zum Beispiel war er die, der Juden, der immer viel zeigen will, zum Beispiel, hat er diese Rolle gespielt.
Yeah.
Davon hat er auch einen Film sogar gemacht, ne? Coco ist das. Er hat andere Rolle, also solche Rolle übertrieben gemacht oder jemand, der komplett verrückt ist und alle seinen Posten antwortet. Auch zum Beispiel, wenn er bekommt Werbung für Schornsteinfeger.
Ja.
Bekomme Werbung dafür und ruf dort an und ja, sie haben mir geschrieben, ich muss da, ja, Problem, ich habe gar keinen Kamin, wie machen wir das, wie viel kostet so ein Kamin zu haben? Und das, also wirklich, er übertreibt das Ganze und dann später, und da hat er wirklich explodiert, hat er wirklich dann alltags Sache gemacht mit seiner Stelle, also er vergleicht sich mit Menschen, die da alles Erfolg haben und so weiter, der gegenüber der Blonde, der alles schafft und der, und da hat er wirklich dann ist durchgegangen.
Sehr gut. Wenn du mir jetzt den französischen Humor näher bringen müsstest, würden wir dann zu ihm gehen ins Programm? Oder welchen Künstler würdest du auswählen, um mir den französischen Humor näher zu bringen?
Ja, der würde ich auf jeden Fall, also ich würde jetzt auf jeden Fall im Programm bringen, ja. Klar, es ist jetzt, ja, es ist schon so ein sehr Klassiker. Heutzutage ist ein klassisches Humor, ja. Das ist jetzt, ja, zum Beispiel Kulisch musste man auch gucken, das ist eine andere Zeit. Es gibt
nee, ich meine schon jetzt aktuell, wenn du mich jetzt an die Hand nehmen müsstest, es wäre jetzt kein Corona und du würdest jetzt sagen, komm Lasi, wir gehen jetzt mal Comedy gucken.
Ja, genau.
Französische Comedy, dann gehen wir jetzt zu
Gad Elmaleh, glaube ich schon. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch was macht, muss ich ehrlich sein, ich wohne nicht mehr in Frankreich.
Ach stimmt, siehst du, Mathieu ist jetzt schon so allmannmäßig hier angekommen, krass, der hat Allmann. Überhaupt keinen Überblick mehr, was in Frankreich passiert.
Nee, aber
also wenn du dann nicht ab und zu meinen Elternzeit wärst, dann würdest du wahrscheinlich auch nichts mehr wissen.
Nee, aber das ist echt ein Thema, also ich versuche jetzt immer auch in diese deutsche also Leben komplett zu sein und bin ich auch, weil ja
ist vielleicht auch gar nicht so der falsche Weg, wenn man sich tatsächlich zu einem Länderwechsel entscheidet, ne?
Ja.
Also klar, man darf natürlich sein Heimatland nicht ganz aus dem Blick verlieren, aber ist natürlich schon wichtig und gut wahrscheinlich auch sich in dem neuen Land
ohne Pro
richtig zu positionieren, genau, an der Stelle.
Und daher ist es ein also ich wollte schon dahin fahren, also mit denen, aber ich habe auch gesehen, wir haben uns die Frage gestellt auch, gibt es ein deutsch-französisches Ding, also das jeder kennt auf beide Seiten?
Nee, warte mal, wir müssen ja erstmal, bevor du jetzt weiter ausfährst, haben wir ja noch ein ganz großes Problem an der Stelle.
Aha.
Weil wenn das jetzt andersrum wäre und man würde sagen, okay, Lars, nimm mal den Mathieu an die Hand.
Aha.
Und zeig ihm mal den typisch deutschen Humor, dann hätten wir ein Problem.
Es gibt keinen typischen.
Na doch, das ist ja das Problem. Wir müssen ja dann zu Mario Barth gehen.
Aha.
Kennst du Mario Barth?
Ja.
Ja, das ist nämlich das Problem. Es ist ja der erfolgreichste Comedian in Deutschland. Ist ja immerhin der einzige Comedian, der es schafft, fünfmal das Olympiastadion oder so auszuverkaufen, keine Ahnung. Und eigentlich seit 20 Jahren gefühlt immer nur dasselbe macht. Nämlich die Unterschiede zwischen Männern und Frauen uns zu erklären.
Ja, es gab einen, der ist bigger.
Das ist ja am Anfang vielleicht noch sehr interessant gewesen. Ich habe mich vorhin mit Pfeife da auch im Vorgespräch darüber unterhalten. Das erste Programm war halt fresh, ne? Das war halt neu und alle so, oh ja, krass, okay. Und der hat halt eine lockere Berliner Schnauze und so. Mhm. Das kam natürlich uns Berlinern total entgegen, ne? Ja. Endlich mal so nach dem Motto. Aber mittlerweile ist der Typ halt einfach auch so nervig und so plump und so, ach, das war ätzend. Also es tut mir leid, wir müssen dann beide zu Mario Barth gehen.
Okay.
Ich freue mich.
Ja, ich auch. Ich bin...
ich war am Anfang...
Innen drin ist Rio gerade.
Ah, okay.
Karneval.
Okay, Karneval in Rio. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich war totaler Mario Barth-Fan.
Ja.
Ich war auch bis zum ersten Olympiastadion-Gig immer dabei. Aber irgendwann war dann halt einfach too much.
Ja.
Wenn es halt immer dasselbe ist. Das ist das Problem daran, ne? So, du wolltest aber was anderes sagen. Du hast gerade die Frage in den Raum geworfen, gibt es jemanden, der sowohl in Deutschland als auch in Frankreich bekannt ist für seinen Humor. Mir fällt jetzt keiner ein.
Ja, ich auch nicht.
Ja, super. Nee, wir sind uns einig, sehr gut. Da gibt es keinen.
Nee, es gibt keine. Es gibt allerdings eine Franzose, die in Deutschland so irgendwie bekannt ist. Und das ist Alphonse.
Ach, okay, dieser Straßenreporter, der so ein bisschen umfragemäßig auch mal so durch die...
Genau.
Das war zumindest die Szene, die mir bekannt ist.
Richtig, also er hat auch One-Man-Show-mäßig Sache gemacht. Aber ja, also der ist dann, heißt in der Realität Emmanuel Peter Falvi.
Das ist aber auch nicht äußerst französischer Name, oder?
Nee. Wieder zugezogen. der hat wirklich als Franzose dann auch deutsche Komödie gemacht. Kenne ich noch nicht ganz mehr als das, aber beim Suchen kommt man auf sowas.
Ja.
Also auf ihn, beziehungsweise.
Ja, ich kenne leider auch sehr, sehr wenig von ihm. Also wie gesagt, nur diese komische Straßenumfragen-Geschichten kenne ich. Aber ansonsten...
Ja, er vergleicht eigentlich, er macht, also wenn du jetzt...
Der macht eigentlich unseren Job.
Genau, richtig. So. Er vergleicht
einfach... Was fällt ihm eigentlich ein?
Ja? Nee, also zum Beispiel jetzt, er vergleicht sehr viel Deutschland und Frankreich über die Organisation der Arbeit, auch was Frankreich dann in Deutschland holen würden und so weiter und so fort. Also das könnte, also man sollte sich schon angucken und als Extension oder Verbreiterung der Paris Saint-Germain. Mhm. Es gibt einen Humor-Typ, den, also nicht einen Mensch, sondern einen Arzt, einen Humor, das wir in Frankreich haben, das wir in Deutschland schwieriger finden.
Okay.
Und auch, dass öfters Ausländer, die in Frankreich sind, das nicht ganz verstehen.
Ja, das erklär mal bitte.
Ja,
das erklär mal wirklich.
Also wir nennen das der Second Degré, also der zweite Grad. Jetzt kann man auch nicht das wirklich erklären.
Der zweite Grad?
Ja, also wenn, also die erste Gedanken wäre das so zu übersetzen mit Ironie zum Beispiel.
Ja, ja.
Es ist aber keine richtige Ironie. Also Ironie ist klassisch, oh, ja. Ich bin froh, dass er da ist, wenn man nicht ganz
nicht hin, so genau. Genau, ja.
Das ist ein Art Second Degré. Aber die Second Degré ist eher so ein verlängertes Witz, also zum Beispiel jedes Mal, dass jemand, du wirst immer das Gegenteil sagen von jemandem, wenn du begeistert von dieser Person sein bist zum Beispiel. Also du wirst immer, also es wird eine Stimmung sein, dass du jetzt baust zwischeneinander. Oder wir sagen zum Beispiel als Gegenteil davon, jemand, der nicht lustig ist oder der nicht versteht, was du dahinter sagen willst, boah, er reagiert auf erstem Grad, au premier degré.
Ach so,
das heißt,
okay.
Egal, was du nimmst, sofort denkt er sich so, boah, scheiße, schlecht oder so.
Ja. Ja.
Und wenn du allerdings zweite Grad, also in second degré bist, wirst du immer in einer Beziehung, wo es immer das Schlechte von der anderen hervorgehoben wird.
Okay.
Weil du diese Person gerne hast. Genau. Und dann,
Ich verstehe
kein Wort. Ich war sicher, das kommt. Oder ich dachte, das ist so. Ja, also ist eigentlich so. Deswegen ist es auch schwierig. Es gibt zum Beispiel auf Internet ein gutes Video darüber. Carambolage von Arte.
Natürlich, ich merke schon, das ist Matthäus' Lieblingsformat.
Das ist echt cool. Das ist echt cool, um dann diesen Unterschied zu verstehen. Und es gibt eine Mitarbeiterin von der Format. So, es gab die, angegriffen wurde von einem Praktikanten aus Deutschland.
Mhm. Ach ja.
Und die sagt ihr, ich verstehe nicht, wie du mit dieser Person so umgehen kannst.
Mhm.
Und es ist dieses Second Degré, die jetzt dann erklärt ist. Und es ist eine Art, so wenn du, ich habe das selbst erlebt an der Universität. Es gab eine Frau, die kam aus China und die sollte mit uns studieren. Sie hatte sich als Vorname Isabel ausgesucht und ihre richtige Name, weiß ich nicht mehr, Winston. Und ich hatte Witze gemacht in the Second Degré.
Ja.
Aber ihre Französisch war nicht so weit, dass sie dieses
überhaupt verstehen konnte.
Und auf einmal ist sie in der Klasse ausgerastet. Ja, warum sagst du sowas und so? Und keiner hat verstanden, was da passiert bei ihr.
Ja.
Keiner. Also auch die anderen Leute so, was meinst du?
Weil die zweite Ebene quasi bei dir verstanden haben.
Genau, aber sie nicht.
Sie nicht, ja.
Also eigentlich, ich meinte ihr irgendwas so, zum Beispiel, boah, ey, wie kannst du diese Witze nicht verstehen, zum Beispiel,
ja.
Ja, ich habe das dann ein oder zwei Mal gemacht, zum Beispiel, oder wie kannst du diesen Satz nicht verstehen, in dem Sinne so, du bist schon so stark, es ist krass, dass du sowas nicht verstehst, in dem Sinne, ich anerkenne deine...
Genau, es ist eher ein positives Feedback.
Richtig, genau.
Ne?
Aber das...
Das hat sie falsch verstanden.
Und das war für sie sofort so, wow, er sagt, ich bin schlecht oder was auch immer. Und das ist dieses Grad ist in Frankreich ein sehr präsent und so Alltag-Humor.
Ja.
Und wenn du es nicht weißt, dann kann es ein bisschen unangenehm werden.
Das glaube ich. Mathe, welchen Komiker findest du denn aktuell? Gibt es einen deutschen Komiker zum Beispiel, den du sehr witzig findest oder den du aktuell gerade sehr verfolgst irgendwie in den Medien?
Ich habe von einem Typ hier so, so Gola Lars.
Ja, Tim. Der ist ein sehr, sehr guter. Ja, der ist sehr, sehr witzig. Ja, ein sehr, sehr witziger Typ.
Ja,
ich mache aber leider keine Comedy.
Okay, es war ein normales Telefonat dann.
Ah, okay, es war ein schick normales Telefonat. Vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken. Und zwar, ich mache einfach nur Witze, die andere schon geschrieben haben.
Siehst du?
So, damit ich das gar nicht mehr selber schreiben muss. Ich copy-paste und dann mache ich eine große Tour.
Es gibt in Frankreich gab es ein krasses Thema darüber und in USA auch, wo die haben jetzt Shows angeguckt und gemerkt, dass Amerikaner haben Witze aus Frankreich genommen, Franzosen aus USA und so weiter.
Da sind wir jetzt aber ganz ehrlich. Geworden. Ja, aber ganz ehrlich, gefühlt war ja eigentlich jeder Witz schon mal da.
Ja, das stimmt.
Also, das ist meine Meinung.
Ich glaube,
so in irgendeiner Form und irgendeiner Art. Also, eigentlich lebt ja so ein Gag oder ein Witz ja eigentlich immer nur von den Abänderungen, ne? Und so. Jeder, was der Künstler daraus macht. Aber ich sag mal, so das Grundlegende ist ja irgendwann schon mal da gewesen.
Ja, klar, aber ich meine, es gibt einen Witz und einen Witz. Also, du kannst einen Witz
erklären. Es gibt einen Witz oder einen Witz.
Ja, genau. Und dann.
Versteht ihr? Es gibt einen Witz oder einen Witz.
Ich meine, du kannst sagen mit deiner Art oder was, genau. Also sagen meine Frau und so, aber wenn, wenn du jetzt wirklich dieselbe Satz nimmst, also die haben wirklich die Video nebeneinander gestellt.
Ach so, und das war 1:1.
1:1.
Ah ja, okay.
Und dann, also, oder 1
das ist zu Plagiat.
0,8, also, ja. 9,8%.
Das ist wirklich Copy-Paste.
Genau, richtig. Stelle, und das ist krass, weil es hat für bekannte Schauspieler auch Probleme gemacht, die jetzt plötzlich dann hochkamen, weil cooles Spektakel und dann plötzlich... War nicht wirklich deins. Ne? Aber um dich zu beantworten, ich habe jetzt kein großes Comiker-Portfolio,
was du verfolgst.
Portfolio in Deutschland nicht verfolge. Ich glaube, es ist eher eine. Ich glaube, es ist dieses Comic-Format. Ich war schon 2-3 Mal beim. Ich war zum Beispiel beim Caroline Kirbelkurs.
Ah, ja.
Ich habe noch online Grüße. Geguckt. Genau.
Ja, liebe Grüße, Caro. Grüß dich.
Also auch auf Netflix oder Amazon gibt es auch andere Videos, das kann man auch gucken. Nur, ich glaube, dieses Moment, wo Lagen und so weiter, diese Witze, es tut mir besser, wenn es jetzt wirklich auf Französisch ist und dann mir, es ist direkt greifbar für mich.
Ah ja, okay. Das ist dann tatsächlich noch der kleine feine Unterschied dazu, dass du halt die französischen Humorknospen noch besser ernten kannst als die deutschen.
Glaube ich auch.
Das ist schön, das war sehr schön so gesagt. Eine schöne Metapher, sehr oder? Das war sehr frühlingshaft, die Metapher.
Richtig.
Sehr gut. Naja, gut.
Und bei dir?
Naja, bei mir ist es ja, ich habe es glaube ich schon 1000 Mal erwähnt, glaube ich, also Kurt Krömer ist ja bei mir irgendwie so die absolute Nummer 1, ja, Berliner Ikone. Ich mochte ihn früher ehrlich gesagt nicht so, als in seiner Anfangszeit, das war mir ein bisschen zu viel, weil er auch mit so einer etwas höheren, piepsigeren Stimme gesprochen hat in seiner Figur, also ist ja wirklich eine Figur, ne?
Ja.
Da gibt's auch, er hat ja mittlerweile ein Format im Rundfunk Berlin-Brandenburg, Chez Krömer, wo er sich immer einen Gast einlädt, aber nicht verrät, ob er den Gast jetzt als Arschloch betiteln würde ob er ihn wirklich leiden kann. So, das kriegt man dann erst, also manchmal hört man schon den Namen, wer zu Gast ist und weiß, okay, damit wird Herrn Krömer definitiv nichts anfangen können und wird er mit der Keule oben raufhauen. Mhm. Und manchmal hast du sicherlich auch Gäste, wo du auch schon am Namen siehst, okay, das wird wahrscheinlich einer seiner Dudes aus dem Telefonbuch sein, wo er gesagt hat, du, komm mal in meine Show. Ja. Nee, aber das ist ein Format, was ich super finde. Und da zum Beispiel gab es ja eine sehr, sehr gute Szene mit einem zweiten guten Komiker, den ich aktuell sehr gut leiden kann. Das ist nämlich Teddy Tecklebrand.
Der Teddy,
der ist sehr, also finde ich sehr, sehr gut. Der ist irgendwie auch so neu und also irgendwie von seiner Art und Weise ist irgendwie auch mal was anderes. So, weißt du, das ist nicht so ein plumper Scheiß, also ist auch manchmal plump, aber der ist halt einfach für mich ein guter Schauspieler auch dabei. Mhm. Ne? Er kann es halt einfach sehr gut verkörpern und das mag ich. Und Teddy war bei Chez Krömer zu Gast. Und da zum Beispiel ist ja auch der Grund, das ist wirklich auch kein Scherz, ich dachte, das wäre ein Scherz, der Krömer, der raucht ja in dieser Sendung.
Okay.
Der raucht Zigaretten in dem Studio.
Okay.
Und hat dann zum Beispiel bei der Folge mit Sophia Tomala gesagt, nee, du darfst nicht rauchen. Und hat sie gesagt, hey, wieso darf ich nicht rauchen? Da kriegst du Ärger. Da kriegst du Ärger, weil du bist keine Kunstfigur. Ich bin eine Kunstfigur. Das hat wirklich was damit zu tun, dass du darfst im Fernsehen nicht rauchen irgendwie als echte Person sozusagen, sondern in dem Fall ist Kurt Krömer eine Figur, eine Kunstfigur, die raucht.
Okay.
So, weißt du? Und und da zum Beispiel hat der Krömer sich umgezogen und hat sich in sein wahres Ich sozusagen verwandelt in dem Interview mit Teddy.
Okay.
Weil er gesagt hat, er kann diese Rolle jetzt ihm gegenüber nicht spielen, wenn er sich mit ihm unterhält, weil sie sich halt privat wahrscheinlich auch treffen und quatschen.
Mhm, okay.
War ein sehr, sehr schöner Moment. Also Kurt Krömer, Teddy Tecklebrand, im schauspielerischen Bereich, wenn wir das mal kurz noch so mit reinnehmen, was Humor angeht, ist für mich auch ganz weit vorne Christoph Maria Herbst. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der Stromberg gespielt hat. Kennst du Stromberg?
Ah, ja.
Doch,
okay,
der Bürotyp.
Hab ich jetzt kurz, es gibt nicht viel Zeit, wo ich das entdeckt habe.
Kennt der überhaupt irgendjemand? Nee, Christoph Maria Herbst, der den gespielt hat. Also ich liebe den auch in anderen Filmen und ich finde den einfach als Typus super. Mittlerweile macht er Weinwerbung, ja, wäre was für dich. Ne, Winzeri. Ist aber wirklich vom Typ her einfach ein unglaublich guter Schauspieler und ich finde ihn so unglaublich witzig, wenn der auch so als neutrale Person, sage ich mal, zu Gast in irgendeinem Format ist. Ist einfach super witzig, super spontan, der Typ. So, bevor du mir jetzt einschläfst, das lassen wir auf jeden Fall drin, dass der Matze hier gerade richtig gegähnt hat. Aber wir sagen ihm aber auch nicht, dass er jetzt die Aufnahme, es ist mittlerweile Mitternacht. Es ist 0 Uhr.
Ich bin seit 21 Stunden wach.
Es ist genullner Uhr.
Ja,
warum machst du denn sowas? Viele Menschen schlafen.
Ja, mein Sohn schläft nicht.
Ja, meine Tochter auch nicht. Können wir rausschneiden. So, Matze, ich bin über einen witzigen Begriff gestolpert.
Jo.
Der aus Frankreich kommt. Jo. Und ich fand einfach diesen Begriff super witzig. Also ich fand einfach, das klang so witzig. Wir müssen darüber sprechen. Was hat es damit auf sich, wenn ich in Frankreich sage, man soll die Oma nicht in die Brennnesseln schubsen?
Faut pas pousser mémé dans les orties.
Das ist richtig. Kannst du es bitte nochmal langsam sagen?
Faut pas pousser mémé dans les orties.
Nein, ich habe irgendwie nur Pussy gehört. Aber man soll die Oma nicht in die Brennnesseln schubsen. Was hat es damit auf sich?
Ja, muss man da auch nicht übertreiben. Also muss man jetzt nicht zum Rande oder zum Extrem kommen. Das jetzt,
bis was
das
ist denn jetzt für eine aggressive Grundstimmung jetzt hier? Auf
ja,
einmal?
Schluss!
So, jetzt erklär uns, was soll das?
Ja, da habe ich gerade gesagt.
Wie, was soll das?
Ja, das heißt, wir müssen nicht übertreiben.
Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Ja. Du meinst, wir im Deutschen würden dann sagen, man soll die Kirche im Dorf lassen.
Genau, das würden wir auch von sich auch sagen.
Da haben wir dann auch noch einen Satz für.
Il faut remettre l'église au milieu du village. Spécial dédicace pour Thomas cette fois. Wie bitte?
Ja, ja.
Es ist ein Spruch, das man in Ostfrankreich auch verwenden wird. Ich verstehe kein Wort.
Nee, alles gut, ich habe das verstanden. Okay, also man soll die Oma nicht in die Bremsen schubsen, heißt auf Deutsch, man soll es nicht übertreiben.
Genau, ja.
Ja, wir lassen die Kirche mal im Dorf. Sehr schön. Matze, wir müssen wir haben uns jetzt über die komischen Dinge unterhalten, über unsere persönlichen Präferenzen,
ja,
über alles, über was wir lachen können. Jetzt geht es so ein bisschen um ein kleines ernstes Thema, weil wenn wir über Komik sprechen, müssen wir auch über ein kleines ernstes Ding sprechen. Ne? Mhm. Es geht ja vor allen Dingen im Bereich der Satire darum, wie weit darf man denn eigentlich so einen Humor treiben? Ne? Gibt es da irgendwo Grenzen? Wir werden jetzt mal kurz dazu unsere eigene Meinung dazu sagen. Mhm. Hat Satire Grenzen? Gibt es irgendwo, wo hört der Spaß auf? Wenn ich zum Beispiel, du bist ja nun Franzose, ich muss jetzt leider Gottes dieses Beispiel nehmen, aber wenn wir uns die Mohammed-Karikaturen bei Charlie Hebdo zum Beispiel als Beispiel nehmen, würdest du sagen, die haben da an der Stelle eine Grenze überschritten? Also ich rede jetzt mal nicht von allem, was im Nachgang daraufhin passiert ist. Ne? Das würde ich jetzt an der Stelle erstmal kurz ausklammern. Es geht jetzt wirklich ernsthaft darum, ist solch eine Karikatur für dich schon eine Grenzüberschreitung?
Also für mich nicht.
Es geht jetzt wirklich nur um deine persönliche Meinung.
Ja, für mich nicht. Ich glaube, es liegt auch, also Karikatur ist ja in Frankreich sehr groß. Also es ist jetzt
stimmt, ihr seid generell diese ganzen Zeichensachen, ne?
Genau.
Das ist wirklich sehr weit verbreitet.
Richtig,
ne?
Also bei uns sind auch zum Beispiel Karikaturisten, also Leute, die Karikatur machen, bekannt, so wie Plantu zum Beispiel. Plantu war immer ein Karikatur von Le Monde. Er nimmt seine Rente, weiß ganz Frankreich darüber, dass er in Rente geht. Also alle wissen das, ja, ja. Sagen wir jetzt, 70% von den Franzosen wissen, dass Plantu in Rente geht und dass wir der in Le Monde vermissen werden. Mhm.
Also das Thema ist schon mal generell ein bisschen höher angesetzt als
genau,
hier in Deutschland.
Ja. Und muss man auch nicht vergessen, was Karikatur heißt. Das Prinzip von Karikatur heißt übertreiben. Also wie
ja, klar, absolut, überspitzen.
Genau, richtig, überspitzen.
Genau.
Und genau darum geht das. Ist das jetzt, wir wollen irgendwas dann durch zeigen, mit einem besonderen Blick drauf. Wir wollen dann die Leute darauf aufmerksam machen. Aber mit die ganzen Geschichte. Ich verstehe allerdings, dass wenn du dann in ein anderes Land bist, vielleicht das anders aufgreifen, weil es ist nicht in deine Kultur, es ist nicht Teil davon. Deswegen, das verstehe ich auch.
Ja.
Du betrachtest die Sache durch einen Prismus oder ein Prisma, die jetzt deine Geschichte ist, deine Herkunft und so weiter. Und natürlich, dann ist nicht für jeder dann zugänglich. Aber ich glaube sowieso, dass die Pressefreiheit dann bestehen soll und ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Und egal, welchen Ausdruck es nimmt, also meiner Meinung nach, es ist richtig. Also, es ist schwieriges Thema und jetzt, wie gesagt, tausend Vergleich und so weiter. Ich bin damit einverstanden, dass wir, wenn wir über einen lachen können, müssen wir aber über den anderen lachen können. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt für mich, dass das, was wichtig ist daran, ist, dass jetzt, wenn es nur ein Fokus auf einen, wenn es immer Mahomet wäre, also immer am Vordergrund, dann es wäre dann wirklich dann ein Problem.
Ja.
Aber Charlie Hebdo hat nicht nur das gemacht, sondern
Unzählige, ja.
Genau, richtig.
Und vor allem haben sie ja tatsächlich, dass er dann trotz der Anschläge und der traurigen Nachgeschehnisse nach dieser Veröffentlichung der Karikatur haben sie es ja tatsächlich ja dann nochmal gemacht. Ne?
Genau, richtig.
Und tatsächlich
ja.
noch ein zweites Mal eine Mohammed-Karikatur.
Und vor allem, das, jetzt muss man nicht vergessen, dass was dahinter gezeigt wird, es ist nicht der Prophet in sich das Problem ist, sondern wie er interpretiert wird von
richtig.
Den Menschen.
Richtig, ja, ja, klar. Aber das sehen die viele wahrscheinlich dann nicht. Das ist nämlich das, was du dann gerade meintest, ne? wie man das dann in der jeweiligen anderen Region dann auffasst.
Genau. Ja.
Darf ich dich kurz um deine persönliche Meinung bitten, ob die zweite Karikatur Sinn gemacht hat oder ob das, oder ob man sich hätte das lieber sparen sollen?
Ich muss ehrlich, das weiß ich echt nicht. Also ich muss ehrlich, da musste ich.
Da bist du dann auch wieder zu weit weg dann tatsächlich.
Genau, ich bin nicht genug involviert.
Ja.
Ich weiß, also ich bestehe auf dieses Pressefreiheit und das ist für mich eine...
Ich auch. Ich hätte, aber ich glaube, mein Gefühl hätte mir gesagt, jetzt wirklich nur mein Gefühl, stecke genauso wenig drin wie du oder wie viele andere in Deutschland oder in Frankreich auch. Aber ich hätte es tatsächlich, glaube ich, kein zweites Mal gemacht.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Weil genau das ist der Bremse, weil wenn du sagst, okay, ich höre damit auf, dann gehst du jetzt, dann machst du einen Rabbi und dann ist es kein Problem. Weißt du? Oder machst du einen Priester und das ist kein Problem.
Natürlich.
Und das ist, genau da ist die Grenze, ist das, wenn du jetzt sagst, okay, da, die haben uns angegriffen, daher machen wir es nicht mehr, dann, wenn sie, also es gibt ein Buch, ein sehr gute Comics, wir könnten vielleicht dann auch posten bald,
gerne.
Der heißt La Légèreté, also das Leichtgewicht von einer von die Charlie Hebdo Journalistin, die jetzt wirklich einen Comics geschrieben hat, um zu sagen, wie sie sich gefühlt hat nach der Anschlag. Und das musste man lesen, weil drin steht auch alles, was sie sich gewünscht hatten, wie sie miteinander gegangen sind und warum ist es auch wichtig, dass es weitergeht. Weil, und es gab auch ein krasses Bild, also viele haben gesehen, je suis Charlie, aber es gab auch einen großen Teil, wo wir gesehen haben, wie jemand mit einem Kugelschreiber arbeitet und ein anderer mit einer Waffe arbeitet. Und es ist jetzt in einem Land wie Frankreich darf man niemals die Waffe gegenüber der Kugelschreiber gewinnen. Und wir haben es in Deutschland schon erlebt. Und deswegen, ich bin sehr froh, dass wir es nicht weitermachen. Also es gibt in Deutschland auch eine große Geschichte mit Karikatur, aber die wurden irgendwann so unterbrochen. Es gibt einen Karikaturist, der bekannt ist, der E.O. Pauen heißt. E.O. Pauen.
Ja,
und
doch, ja.
Zum Beispiel, er macht etwas, der sehr erreichbar für alle ist, Vater und Sohn.
Ja.
Aber er hat vorher viel Karikaturen gemacht. Und mit dem Reich, dann musste er dann aufhören. Ja. Und, und da ist auch die Karikatur Branche sozusagen in Deutschland dann sehr runtergekommen.
Ja, das.
Und das ist jetzt eine Geschichte, wo wir jetzt das wissen. Also ich meine, ein Kugelschreiber wird es nie so wehtun. Es kann sehr verletzend sein, ne? Aber,
natürlich.
Aber es kann nicht
keine
das Leben,
Leben
nehmen.
Und, ja, genau.
Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir das behalten. Deswegen, ich verstehe, was du meinst, weil man fördert irgendwie wieder dieses Gewalt.
Ja, und andererseits hast du aber recht, dass man sich natürlich da auch nicht unterdrücken lassen sollte, ne? Und dass man sich da halt nicht einzäunen lassen sollte, sondern weiter seine Arbeit macht, weil im Moment ist es halt einfach auch eine Arbeit und eine Meinungsfreiheit.
Genau, und das muss auch für jeder genau gleich sein.
Mhm. Sehr schön. Naja, in Deutschland gab es ja so einen ähnlichen Fall, sage ich mal, zumindest auch Brief, was die Ländergrenzen verlassen hat. Das war damals das Gedicht rund um Jan Böhmermann und sein Schmähgedicht Richtung Erdogan, dem türkischen Präsidenten. Da war das ja ähnlich. Da war es tatsächlich damals, die Kontroverse, also es sind schon krasse Begriffe gefallen. Ich weiß nicht, hast du das dir mal angeguckt?
Ja, ich habe schon davon gehört.
Also sind schon krasse Begriffe gefallen auf jeden Fall. Ne? Tatsächlich ist das aber für mich auch im weitesten Sinne definitiv Satire und alleine schon die Überspitzung dieser Worte und Überspitzung der auch wieder Stereotypen, es ist eigentlich klar, dass er klar da schon irgendwie mit dem Finger auf irgendwas zeigen möchte, auf irgendwas hinweisen möchte, das natürlich aber super überspitzt darstellt. Und da hat sich natürlich jetzt, es gab ja da tatsächlich ein Gesetz dazu, ne, das war mir gar nicht bekannt, das ist erst so in dieser Zeit irgendwie so ein bisschen aufgekommen, das ist nämlich dieses Paragraph 103, StGB, ja, mittlerweile vom Bundestag abgeschafft, nämlich genau nach dieser Geschichte. Da geht es um die Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten. Das war tatsächlich strafbar. Und als das dann quasi die Klage kam aus der Türkei, aufgrund diesen Paragraphen haben ja dann viele Juristen und Politiker und wie sich sonst wer haben ja dann alle für diese Abschaffung dieses Paragraphen ihre Stimme erhoben und wurde dann tatsächlich am 1. Januar 2018 abgesetzt.
Ja, ist doch.
Dadurch. Aber damals hätte man sicherlich von der Politik hier und da schon mal ein bisschen mehr Unterstützung für Herrn Böhmermann gewünscht. Mhm. Wobei dieses Land, glaube ich, auch ein bisschen gespalten war. Ne? Die einen haben auch gesagt, okay, nee, das war too much.
Genau.
Und die anderen haben gesagt, nee, eigentlich ist es ja total richtig, weil er ja wirklich mit einem großen Zeigefinger, ja, und wirklich mit sehr harten Worten auf ganz viele Missstände hingewiesen. Ja. Aber gut. Aber für mich war das in meinen Augen, um jetzt wieder mal unsere persönliche Meinung da reinzubringen, ne, so wie du eben bei den Karikaturen, war das für mich definitiv noch Satire.
Ja. Ja, es ist seine Rolle. Also jetzt, wir kennen das seit immer so mit Voltaire, Molière und so weiter. Das war jetzt damals der Art und Weise, jetzt die ganzen Struktur der Gesellschaft zu hinterfragen, geht es in der richtige Richtung, was ist der Platz von der Religion und so weiter. Es hat immer beigebracht, dass es Fortschritte machen. Und jetzt sind wir vielleicht in einem Wandel, wo es vielleicht too much wird und wir müssen auch die Institution respektieren. Also Erdogan ist, wie er ist, aber er repräsentiert ein Land,
genau,
Welt und so weiter. Und deswegen vielleicht öfters ist dann die Frage, ob wir dann, was mit Stéphane Guillon und Nicolas Sarkozy passiert ist, redest du von einem Mann oder redest du von was er macht?
Genau.
Und was er macht ist Entscheidung, es ist Taten und deswegen,
Tatsachen,
ja genau, richtig. Aber wer er ist, das liegt nicht bei uns, das zu bewerten, glaube ich.
Ja, und da sind wir eigentlich dann schon auch wieder so ein bisschen bei einer Frage, die ich mir manchmal stelle. Ich habe teilweise auch einen sehr, sehr schwarzen Humor. Mhm. Ja, das liegt zum einen an den Künstlern, denen ich folge, weil auch ein Kurt Krömer zum Beispiel hat einen sehr, sehr schwarzen Humor an vielen Stellen. Ja. Da ist die Frage, über was darf man denn eigentlich Witze machen? Gibt es da für dich in deinen Augen irgendwo Grenzen? Darf ich Behindertenwitze machen zum Beispiel? Also wirklich Minderheitenwitze.
Ja, also meiner Meinung nach schon. Ich finde es lustig.
Ich finde es lustig. Nee, aber ich glaube, also keine Ahnung, man kann ja auch da wieder nicht für alle sprechen.
Genau.
Aber ich denke, dass gerade auch diese Minderheiten
selbst
da, glaube ich, wie soll ich damit sagen, viel, viel besser umgehen können, als wir, glaube ich, alle glauben.
Ja.
Ne? Also ich glaube, wenn ich einen Behinderten, je nachdem, kommt natürlich auch auf die Art der Behinderung an. Ne? Bei geistigen Behinderungen ist es natürlich ein bisschen schwierig, wegen der, ob da die Verständlichkeit dann dafür da ist oder so. Aber ich denke, dass gerade die auch darüber mit am meisten lachen können. Und deswegen bin ich auch der Meinung, man sollte sich ruhig auf einer richtigen Ebene natürlich, ne, also jetzt nicht erniedrigend,
genau,
ist es durchaus möglich, Witze über Minderheiten machen zu können.
Ja. Ja, also du hast recht, auf jeden Fall. Interessant wäre auch vielleicht zu wissen, was die Zuhörer und Zuhörerinnen darüber denken.
Ja, genau, bin ich bei dir.
Wie können wir machen?
Na, wir haben jetzt beide unsere Meinung dazu gesagt. Vielleicht haben ja die ZuhörerInnen da draußen Lust, uns irgendwie per Messenger, irgendwie bei Instagram, Facebook etc. pp. Mal ihre Meinung dazu zu sagen. Wie weit darf Satire gehen? Wie weit dürfen Witze gehen? Darf man Witze über Minderheiten machen? Das wäre doch mal interessant zu wissen. Und wenn da ein bisschen was reinkommt, dann sind wir absolut gewillt, das mal in der nächsten Folge dann wieder aufzugreifen.
Ja, super.
Und das mal kurz auszuwerten. Also liebe ZuhörerInnen da draußen, jetzt ein Aufruf, kommt ja nicht häufig vor, aber mal ein direkter Aufruf. Schreibt uns doch gerne mal eure Meinung. Das würde uns jetzt echt mal interessieren, weil wir haben jetzt so unsere Meinung wiedergespiegelt, ne? Und sind beide sehr, sehr offen für Satire und setzen da wenig Grenzen. Und jetzt würde uns an der Stelle mal eure Meinung interessieren.
Auf jeden Fall.
Witzig. Man könnte jetzt noch stundenlang über so Comedy und so sprechen und hätte auch viel gerne über lustige Filme noch mit dir geredet, aber die Zeit wird knapp, Matze.
Ja,
wir müssen ab ins Bettchen bald, aber wir gehen nicht ins Bettchen, ohne noch einen guten Tropfen getrunken zu haben und ich hoffe, du hast wieder ein wunderbares Tröpfchen, jetzt habe ich zweimal Tröpfchen benutzt, Weinchen rausgesucht für uns und schicke dich damit in unseren allseits geliebten Weinbefehl.
Ja, in der Tat hatte ich dann euch dann damals schon mal erzählt, das ist schon lange Zeit her eigentlich.
Oh Gott, muss ich mich auch noch erinnern.
Dass ich jetzt drei Weine vergleichen möchte. Also jetzt wir sind auf der Riesling-Kabinett-Ebene geblieben. jetzt in Zwischenzeit habe ich gemerkt, das ist vielleicht zu viel Zeit zwischen zwei.
Ach so.
Vielleicht nächstes Mal mache ich der dritte und dann übernächstes Mal werde ich dann drei auf einmal vielleicht machen.
Ach so, okay, da machst du dann quasi ein Trio komplett.
Ja, genau, weil jetzt gerade gab es Weinbefehl, dann Kaffeebefehl, dann Clubhouse, dann...
Ach stimmt, ja, okay, also, wir waren etwas nur... Ja, da gebe ich dir recht, das hast du gut erfasst.
Ja, deswegen...
Also hast du heute nochmal einen einzelnen Tropfen mitgebracht?
Richtig, genau. Also,
sehr gut.
Jetzt in der Riesling-Kabinettbranche gehen wir im Feinherb. Also wir haben jetzt der Trocken gemacht letztes Mal und jetzt gehen wir im Feinherb. Wir bleiben beim Max Pferd Richter, Sonnenuhr 2019. Ja, es ist einfach wieder mal ein Klassiker von Feinherb, kann man wirklich viel lernen. Es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht. Unterschied ist das jetzt, also mit der Klassiker ist es wir dann später auch dann beim höheren Grad dann als der Auslese wird beim höheren Grad gemacht. Es wird dann in der Mosel gemacht, so in Futterfass, also älter werden. Genau, also oder garen quasi oder vergoren.
Achso, der Gärungsprozess.
Genau, richtig, wird dann in Futterfass gemacht.
Was ist denn Futter? Darf ich mal so blöd fragen?
Ja, genau, ein Futter ist ein sehr großes Fass.
Ja.
Ich könnte nicht gerade jetzt sofort sagen, wie viele Liter drin sind, aber ich würde schätzen, beim 300 Liter oder so, Futterfass.
Futterfass, genau, richtig. Also nicht mal ansatzweise habe ich das schon mal gehört.
Also, was ich gerne habe an dieses Wein, das ist natürlich auch die erste Blüten, dass man merkt, dann sofort weiße Blüten in der Nase. Was ich geil fand, muss ich ehrlich sagen, ist dieses Aprikose-Touch. Ja, also jetzt ist ein Wein für 14,50 €. Deswegen, das fand ich echt super, super, super gut in der Nase für so einen Preis. Genau, und das ist jetzt wirklich Fruchtaromen im Mund. Aprikose wieder da zu finden, das finde ich top. Die Säure ist für mich dann sehr geradlinig. Und das ist jetzt ein ganz genauer Wein, das finde ich echt schön gemacht. Also für mich ist es jetzt ein Wein, das man wirklich öfters trinken kann. Aperitif oder mit leichter Küche. Dieses Verkostung mit drei Weinen haben wir zu viert gemacht und das wurde tatsächlich von vier wurde das als beste Wein von den drei erwählt. Also der am meisten genießt. Ich war der vierte. Das war der erste für mich, wo ich dann über dieses flache Linie hatte, also das ist sehr mineralisch. Jetzt, das ist etwas mehr Fruchtiges und das hat jetzt mehr Leute jetzt. Also 75% würden sich dafür entscheiden. Also
genau. Sehr gut. Ja, klingt gut. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, was ein Futterfass ist. Also weil es mich jetzt wirklich interessiert hat, weil ich das noch nie gehört habe, ist ein moseltypisches.
Ja, das stimmt.
Eichenholzfass, in dem schon vor hunderten von Jahren die Mönche ihre Weine angebaut haben.
Siehste.
Oder ausgebaut haben, heißt das ja dann an der Stelle. Und ein Fuder entspricht 1000 Liter.
Boah, 1000 Liter. Siehst du, ich war dann auf einem kleinen Fass quasi mit 300 Liter.
Nee, 1000 Liter, jetzt überleg mal.
Das ist riesig.
Der Wahnsinn.
Ja.
Sie zeichnen sich durch Vollmundigkeit, Lebendigkeit und Natürlichkeit aus und haben eine besonders hohe Lagerfähigkeit.
1000 Liter, ja.
Ja, das glaube ich mal an der Stelle, ne? Nee, vielen Dank.
Ja, danke dir für dieses.
Ja, ich muss jetzt mal tatsächlich, das hat mich jetzt selber interessiert, also Fuderfass, weil ich das wirklich, den Begriff einfach.
Ja, also,
der hat mich jetzt total abgeholt.
Also ja, auf Französisch ist es der Fuder. Also Fuder.
Ja, scheint ja ein Eigenname zu sein.
Ja, genau. Aber du, also Fuder, also du wirst das jetzt nicht nur in der Mosel finden, du kannst jetzt
Nein, es steht aber ja auch Mosel-typisch.
Typisch, genau, richtig.
Ne? Ja. Von daher schließen wir jetzt Mosel-typisch diesen Weinbefehl ab. Die Flasche, was müssen wir da preislich
14,50
ungefähr? 14,50 €. Ja. Das schreiben wir uns alle auf unseren Einkaufszettel und freuen uns auf die nächste Runde. So, wir müssen jetzt natürlich den komischen Podcast der Komik natürlich auch richtig beschließen, indem wir jetzt beide unseren Lieblingswitz erzählen.
Ja, dann fängst du mal an, ne?
Ja, ich habe ja schon mal das große, große Problem, dass mein absoluter Lieblingswitz, den kann ich gar nicht im Podcast erklären, weil, oder erzählen, weil man müsste mich dazu sehen.
Na, okay, dann meine.
Das ist schon mal das Problem. Und ansonsten, ja, ansonsten kann ich auch wirklich nur diese Minderheitenwitze. Es tut mir leid. Das sind aber, vor allem, es gibt so viele gute Witze auf dieser Welt und die richtig guten, die kann man sich einfach alle nicht merken.
Nee, das ist
ein ganz großes Witze-Merkproblem. Ja. Besteht einfach bei mir. Also wirklich, ich habe schon so geile Witze gehört in meinem Leben, aber ich kann mir die aber wirklich partout einfach nicht merken.
Ja, ja, das ist die Herausforderung. Also ich weiß, dass musste man eine App dafür entwickeln.
Na du Matze, ich glaube, ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster, ohne zu wissen, aber ich wette mit dir, so weit gibt es.
Könnte man gucken.
Gibt es bestimmt.
Ich finde jetzt gerade in Deutschland gibt es auch andere Arten und Weise, Humor zu machen. Und letztes Mal habe ich dann eine Zeitung aufgeschlagen. So, und suche ich so durch eine Zeitung und lese ich jetzt plötzlich so ein kleines Beitrag, so eine kleine Anzeige. Okay. Suche Mann mit Pferdeschwanz, Frisur egal.
Ja, ne.
Also das war meine Lieblingswitz. Meine Frau, das war der erste Witz, das meine Frau mir gesagt hat. Und initial, ich war gerade... Also seit eineinhalb Jahren in Deutschland.
Ach so.
Ich fand das
nicht. Ach, schon mal löblich, dass du das überhaupt verstanden hast.
Nee, ich hatte sie verstanden, aber ich fand das nicht so lustig. Und jetzt bin ich so deutsch geworden, das ist auch mein Lieblingsvideo.
Ich fand die nicht witzig. Jetzt bin ich aber allmannmäßig durchgestiegen und finde das super witzig. Na, das ist ja einer dieser typischen Flachwitze. Flachwitze sind ja generell sehr, sehr beliebt in Deutschland. Ja, ne, weil wir Deutschen, wir mögen auch gerne mal den einfachen Humor.
Ja.
Ja. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir nie so witzig wie die Amerikaner sein können. Wusstest du das? Das habe ich auch im Zuge der Recherche gelernt. Das hat was mit unserer Grammatik zu tun.
Weil der Verb immer am Ende kommt, oder wie?
Naja, so ähnlich. Du wirst darüber lachen. Aber wir können unsere Schlüsselworte eines Witzes nicht ans Ende packen, wie die Amerikaner als Pointe.
Ja, das ist jetzt wirklich so.
Genau, fällt, das ist ja wirklich, genau, das schaffen wir nicht, weil unsere Grammatik das anders vorsieht, dass wir die Signalwörter bitte woanders hinzupacken haben.
Oder ihr müsst euch überlegen, wie er der wirklich mitten in den Sätze baut, das jetzt also
ja,
sich umstellt.
Deswegen beschließe ich den Podcast mit einem richtig schlechten Flachwitz.
Ja.
Was hältst du davon?
Ja, ist eine gute Idee. Sonst könnte ich was anderes.
Ja, aber warte, pass auf.
Weil du hast noch keinen gesagt.
Was?
Du hast keinen Witz gesagt.
Ne, deswegen möchte ich ja mit einem abschließen.
Ah,
aber mit einem richtig,
jetzt verstehe
aber mit einem richtig schlechten Flachwitz.
Ah.
Also so richtig schlecht ist.
Ja.
Wo man sagt, so keine Ahnung. Also der schlechteste Witz überhaupt ist ja, kommt ein Pinguin in eine Bar und sagt, nee. Ja, das ist zum Beispiel so ein Anti-Witz. Kommt ein Ball um eine Ecke und fällt um. Ja, so. Von daher, Mathieu, schön, dass du da warst.
Ich habe mich auch gefreut.
In dieser wunderbaren Folge. Und ich beschließe jetzt diese wunderschöne Folge Paris an der Spree, Folge Nummer 20 übrigens, ja. Beschließe ich jetzt mit einem schlechten Wortwitz. Also mit einem sehr schlechten Flachwitz. Matze, was liegt am Strand und redet undeutlich? Richtig, eine Nuschel.
Paris an der Spree, Lars, Mathieu, des voisins, on vit tous les deux à Berlin. Nous avons grandi dans des lieux géopolitiques très proches, pourtant on voit des différences et on va essayer de les expliquer. On en parle dans Paris an der Spree, partout où vous trouvez des podcasts. Also, zum Glück sind wir offen, ne? Also, ich habe noch ein kleines Witzchen. Was macht ein Pimmel auf einem Thron?
Hör mal auf, ey.
Was macht ein Pimmel auf dem Thron?
Man, keine Ahnung, was ein Pimmel auf dem Thron.
Er regiert.
Oh Mann, ey.